Das ist so cool.
Und es sind so tolle Sachen.
Es ist eine Wirksamkeit vorhanden.
Klar, absolut, davon bin ich überzeugt.
Entdeckendes Lernen ist immer noch ein ganz großes Konzept bei Kindern.
Genau, das war natürlich eine spannende Frage.
Ich bin erzieherisch ein großer Fan von Augenhöhe.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Fervendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Fervendo und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 10 Jahren bei Fervendo.
Hallo Helene.
Hallo Anja. Du Anja, ich habe uns heute einen ganz tollen Gast mitgebracht und zwar den Daniel Ott von der Villa Schöpflin. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
Danke für die Einladung.
Wie schön, dass du hier bist.
Wir freuen uns, dass du da bist, denn ihr macht ganz viele spannende Projekte, aber gerade eins, was ich besonders spannend finde. Du bist nämlich Projektleiter von Frei. Das ist eine App, die sich mit Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Magst du unseren HörerInnen erläutern, was Frei ist und warum es die App gibt?
Gerne. Also Frei ist unser neuestes Präventionsprojekt. Frei ist ein kostenloses Angebot für einen bewussten Umgang mit digitalen Medien. Das bedeutet, Frei unterstützt Familien dabei, Mediennutzung und Freizeit in Einklang zu bringen.
Ja, ich hatte auch schon mal geguckt. Gerade meine 10-Jährige, für die ist das natürlich jetzt genau das Alter und das Thema.
Das heißt, es geht eher um die Zeit, die Dauer, die man mit Medien verbringt, oder auch um einen kritischen Umgang mit Medien?
Genau, also dieses Thema, der Umgang mit digitalen Medien ist ja ein Thema, was uns alle jeden Tag beschäftigt. Und vor der großen Herausforderung stehen unsere Kinder, wie auch wir Erwachsene. Wir müssen immer wieder entscheiden, legen wir das Handy weg, schließen wir den Rechner und machen andere Dinge. Und bei Frei geht es darum, aufzuzeigen, wie Kinder, Jugendliche, aber auch wie Erwachsene lernen in Freizeit und Medien in Einklang zu bringen. Es geht darum, wir schauen uns zum einen an, was ist denn überhaupt eine optimale Zeit, vielleicht eine gute Zeit, aber auch es geht darum, wie können wir uns schützen vor zum Beispiel Dark Patterns oder auch anderen Dingen, die mit Internetnutzungsstörungen zu tun haben. Das heißt, bei Frei geht es wirklich darum, alle Seiten der Medien zu betrachten und Kinder, Jugendliche und auch die Eltern erhalten wichtige Inputs, damit gut umzugehen.
Das ist spannend.
Ja, ein super spannendes Thema. Aus welchen Erkenntnissen, die ihr so habt, kam denn der Wunsch, mit dieser App ein Programm zur Prävention von Internetnutzungsstörungen, wie ihr es nennt, zu entwickeln?
Genau. Ich selbst bin ja auch neben der Projektleitung noch in der Beratung tätig bei uns in der Beratungsstelle. Das bedeutet, berate nachmittags Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehende genau zu diesem Thema. Und 2021 kam die Idee auf, eben ein neues Präventionsprogramm zu entwickeln und genau für die Zielgruppe, an die sich Frei widmet, für die 11- bis 15-Jährigen und deren Eltern. Und denn in der Beratung kamen immer dieselben Themen auf. Es ging darum, dass Eltern berichten, unser Kind verbringt zu viel Zeit vor Social Media, unser Kind verbringt zu viel Zeit in Games. Aber die Zeit ist ja gar nicht das Entscheidende. Es ging vielmehr darum, dass Eltern berichtet haben, es führt zu Konflikten zu Hause. Es gibt keine Mahlzeiten mehr, unser Kind vernachlässigt die Schule und die Hobbys. Und so kam die Idee eben auf bei uns im Team, dass wir gesagt haben, hey, genau für die Zielgruppe brauchst ein Angebot. Und dann war unsere erste Idee, mit der Schöpflin-Stiftung, unserer Stiftung zu sprechen, sagen, hey, wir haben eine Idee für ein neues Präventionsprojekt. Und dann war der erste Schritt, okay, eine Idee kann gut oder schlecht sein. Dann war die erste Idee, lasst uns doch erstmal ein unabhängiges Expertinnen-Expertentreffen machen, wo wir unsere Idee vorstellen aus verschiedenen Fraktionen. Das heißt, wir hatten da IT mit dabei, wir hatten Grafiker schon mit dabei, aber auch Wissenschaftler, Ärzte und auch schon andere Beratungsstellen. Wir haben die Idee von einem unabhängigen Gremium vorgestellt. Die wurde für gut empfunden. Und im nächsten Schritt ging es eben weiter, dass wir gesagt haben, Alleine wird das Ganze, ist es zu kurz gedacht. Wir möchten gerne noch andere Kooperationspartner gewinnen, die uns bei der methodischen Umsetzung begleiten. Und so hatten wir dann im nächsten Schritt ein Treffen, in dem wir zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei hatten, da wir auch sagen, Präventionsangebote zu entwickeln. Wir haben auch den Anspruch, die müssen wissenschaftlich korrekt sein. Das heißt, Botschaften, die wir senden an Kinder, Jugendliche und Eltern, die müssen wissenschaftlich korrekt sein. Es wäre fatal, falsche Informationen zu streuen.
Ja.
Und im nächsten Schritt hatten wir eben da Wissenschaftler mit dabei, die sich eben mit dem Thema auseinandergesetzt haben, viele Jahre, und auch damit Forschung betrieben haben. Wir hatten aber auch Praktiker dabei von anderen Beratungsstellen und eben auch zum Beispiel den Fachverband Medienabhängigkeit. Also wir haben uns wirklich eine Woche eingeschlossen, haben überlegt, wie können wir denn ein Programm überhaupt aufziehen, und hatten natürlich auch von Anfang an die Zielgruppe mit dabei. Und das Spannende war, wir hatten wirklich eine Schulklasse eingeladen, und es war total interessant, was uns die Kinder alles erzählt haben, was sie schon alles erlebt haben, was sie gerne hätten, was sowas, was nice to have wäre, was must to have ist und was absolute No-Gos sind. Das war natürlich für uns total wichtig zu sagen, okay, wie können wir damit umgehen? Und dann nach der Klausur ging es dann für uns weiter als Lila Schöpflin, zu sagen, jetzt müssen wir alle Ideen irgendwie zu Papier bringen. Und dann war der spannende Weg, wie zu sagen, wir wagen den Schritt, ein softwarebasiertes Programm zu entwickeln. Das klingt erstmal paradox, weil wir möchten ja das Thema Medienprävention angehen und entwickeln selbst eine App. Aber eben Medien spielen bei uns allen, Medien sind bei Kindern und Jugendlichen und Eltern eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag. Und es zeigt sich, wenn wir in die Schule gehen mit Präventionsprogrammen, werden die Kinder oft 1 bis 2 Stunden mit Programmen bedient, und danach gehen Fachkräfte aus der Klasse raus und das war's dann. Und unsere Idee war eben aber auch zu sagen, da das Setting Schule unheimlich eng getaktet ist. Ihr kennt es selbst, wenn ihr Kinder habt, da kommen Klassenarbeiten manchmal am Fließband, da kommen viele, viele Aufgaben. Die Schule ist eng getaktet und wir haben gesagt, wir möchten die Schule auch entlasten. Denn das Thema Medienprävention ist zu Hause ein Thema. Und deshalb war die Idee der App zu entwickeln, zu sagen, wir möchten genau dort ansetzen, wo Kinder, Jugendliche sowieso unterwegs sind und auch wir Erwachsenen. Und dann war die Idee, eine App zu entwickeln, dass sie eben sagen, wir starten genau dort, wo digitale Lebenswelten im Alltag sind. Und die Sorge, die jetzt vielleicht manche Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, jetzt entwickelt eine Beratungsstelle eine App. Jetzt verbringen ja noch mehr unsere Kinder noch mehr Zeit im Netz. Also die Angst kann ich schon gleich nehmen. Also die App an sich, die Intervention dauert maximal 2 bis 5 Minuten am Tag. Und alle Aufgaben, die wir stellen, werden außerhalb der Medien gelöst. Das heißt also, wir nutzen nur das Medium als Trittbrett, um eben Impulse zu senden, die im offline durchgeführt werden.
Die Frage ist, wo sind die Kinder, ne?
Genau. Und wie gesagt, und eben, es war da noch ein langer Weg bis zur App-Entwicklung, weil wir haben unser Programm eben auch überprüfen lassen wissenschaftlich. Das heißt, wir haben es wirklich extern evaluiert. Das heißt, das Bundesministerium für Gesundheit hat eine Studie gefördert, dass wir eben auch sagen können, wir möchten unabhängig das Programm überprüfen und konnten im September eben nachweisen, dass frei eben positive Effekte hat. Das heißt, alle unsere Kernziele wurden erreicht und eben auch unsere Themen wie Kommunikation zu Hause, alles wurde überprüft und wurde eben extern begutachtet vom Evaluationsunternehmen und es wurde eben auch die Wirksamkeit bestätigt, was für uns natürlich der Meilenstein war, da wir, wie gesagt, wir gehen nur raus mit Präventionsprogrammen, die wirklich wissenschaftlich evaluiert sind und eben auch wir sagen können, es ist eine Wirksamkeit vorhanden.
Das ist so cool
und super spannend. Ich habe im Vorfeld noch mal ein paar Zahlen recherchiert, wie ist denn eigentlich die Mediennutzung, und bin auf eine Studie gestoßen vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters. Die Studie heißt Problematische Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die Erhebungswelle war im September, Oktober 24, und die haben Zahlen, so, ich muss das mal kurz finden, also wie viel Zeit verbringen die Jugendlichen eigentlich mit Gaming? So, und der Nutzung, die Nutzungszeiten von digitalen Spielen unter den regelmäßigen NutzerInnen. Regelmäßige NutzerInnen sind 93% der Jungen und 70% der Mädchen.
Ja, Mädchen sind Social Media Nutzer, glaube ich.
Ja, die betrugen 171 Minuten am Wochenende und 105 Minuten unter der Woche.
Ui.
Also das fand ich schon echt viel. Es gibt einen Anstieg zur Vorwelle, also zur Messung im Jahr davor. Das ist jetzt nur Gaming. Social Media sind auch regelmäßige Nutzer, 94% der Mädchen.
Das dachte ich mir.
Und junge 90%. Und die durchschnittliche Nutzungszeit beträgt 157 Minuten pro Tag.
Zusätzlich zu dem Gamings dann natürlich noch.
Und 227 Minuten pro Tag am Wochenende. Das sind fast 4 Stunden.
Social Media?
Ja.
Ich frage mich ein bisschen, was man da macht. Nur Videos scrollen.
Ja, TikTok.
Ja, viel mehr kann man ja nicht machen. Also man kann mal eins hochstellen. Das ist dann aber schon wieder ein Prozess, so ein Video zu bauen und zu unterlegen. Ich als Mediengestalter finde das ja schon wieder spannend. Aber dann da Zeit zu verbringen, das verstehe ich natürlich weniger. Gibt es denn auch Zahlen zu produktiver Zeit am Computer oder am Handy? Ich meine, man kann Videos schneiden, man kann Musik machen, man kann ja auch total produktiv sein.
Na, hier geht es um Mediennutzung. Das heißt nicht um Medienproduktion. Das heißt, es geht nur darum, wie viel Zeit verbringen die dort und konsumieren.
Das hätte mich nur interessiert. Okay.
Nee, also zumindest nicht in der Studie. Das ist aber ja auch nicht das Ziel der Studie. Aber wir haben dann dazu kommt dann übrigens noch Videostreaming. Das kommt ja auch noch on top. Das sind 93 Minuten werktags und 145 Minuten am Wochenende. Also nochmal anderthalb Stunden.
Also kann man sagen, die Schule rettet den Kids da auch ein bisschen den Arsch.
Ja, zumindest bei den Jüngeren.
Weil da können sie nicht.
Das sagst du. Meine machen das trotzdem. Also wenn im Unterricht...
Ach du, deiner jetzt Großen. Entschuldigt doch deine Kinder.
Naja, meine Berufsschüler. Ja, also wenn dann im Unterricht auf einmal das Video angeht und dann so, oh sorry, nee, nicht sorry. Wie gesagt, guckst du ein Video während des Unterrichts? Also ja, Mediennutzung geht auch im Unterricht. Und ja, ich finde, das belegt ja einfach nur, warum es so extrem wichtig ist, da was zu machen. Also da die App zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, ja auch euer Ansatz, wie du gesagt hast. Also raus aus dem Social Media, sondern das sind dann Dinge, die man im Real Life erledigen muss. Und wahrscheinlich ganz viel soziale Interaktionen, mit Menschen sprechen, Dinge tun, die man so, die man online vielleicht in Spielen tut. Keine Ahnung, durch den Winterwald schlendern, die man aber in echt aber gar nicht mehr tut.
Genau, es ist auch ein Bestandteil. Das Entscheidende, also auch was hier bei Frei uns wichtig ist, dass eben auch die Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel Risiko- und Schutzfaktoren erstmal kennenlernen. Weil ihr habt jetzt sehr schön die Zeiten genannt, wie viel Zeit Kinder online sind. Interessant ist aber auch, wenn wir die Zahlen für uns Erwachsene anschauen. Wir unterscheiden uns nämlich gar nicht so anders. Und vor allem, wenn es um die Motive geht. Weil das Top-1-Motiv der Kinder ist ja Langeweile. Sie nutzen Medien aus Langeweile und wenn wir die Studien anschauen, bei uns Erwachsenen, ist es auch das Top-1-Argument. Das heißt, wir unterscheiden uns gar nicht so groß wie Kinder und Jugendliche. Der größte Unterschied bei den Motiven ist zum Beispiel, soziale Kontakte zu treffen. Das heißt, wir Erwachsenen treffen noch soziale Kontakte eher im realen Leben, Jugendliche eher im digitalen. Mhm. Und deshalb auch eine Botschaft an alle Eltern, die zuhören. Wenn sie ihrem Kind sagen, in der Online-Welt sind es keine echten Freunde, das kommt nicht unbedingt gut an, weil es sind durchaus Freunde. Es sind zum einen vielleicht mal die Klassenkameraden oder sie lernen Personen in Games kennen.
Abgesehen davon, ich habe meinen Mann im Internet kennengelernt. Also ich könnte das meinem Kind nicht bringen. Also es wäre einfach absolut unglaubhaft.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir Erwachsenen oder zumindest bis zu einem gewissen Alter noch aufgewachsen sind ohne diese Dinge. Das heißt, wir haben es im Laufe der Zeit gelernt und zumindest mir geht es so, dass ich oft denke, was ein Quatsch. Also jetzt sitze ich hier neben meinem Kind, was gerade ist, und habe das Handy in der Hand und lege es dann wirklich bewusst weg. Das heißt, ich kann mich noch an die Zeit davor erinnern, schlimm wie es ist, die Jugendlichen aber nicht. Also ich meine, es fängt an, dass jetzt kleine Kinder Bilder malen, wo Mama kein Gesicht mehr hat, sondern ein Handy vor dem Gesicht, weil Kinder das nur noch so wahrnehmen, dass die Eltern halt immer das Handy haben und natürlich lernen, dass das ein wichtiger Teil ist. Also wenn Mama und Papa das Handy in der Hand haben, dann muss das Ding total wichtig sein. Dann will ich auch sowas und dann will ich auch da dran sein. Also ja, ich glaube, das ist jetzt so die Zeit mit kleinen Kindern, wo das umso wichtiger ist, dass auch uns Erwachsenen bewusst wird, wie viel und wie unbewusst wir das eigentlich tun, ohne groß drüber nachzudenken. Und die Kinder sich das halt abgucken. Das ist auch euer Gedanke, oder? Dass Kinder und Jugendliche das nicht nur allein nutzen, sondern auch mit der Familie, richtig?
Genau, also in der Konzeption, dass wir es entwickelt haben, ist zum einen, also es gibt Präventionsprogramme, die richten sich nur an Kinder und Jugendliche oder nur an Eltern. An die Zielgruppe beides, also die ganze Familie, gibt es relativ wenig Präventionsprogramme. Deswegen war auch die Idee, wir müssen genau da was entwickeln und auch 11 bis 15 ist natürlich eine anspruchsvolle Zielgruppe. Aber wie du es gesagt hast, unser Ziel, unsere Zielgruppe ist wirklich Kinder und deren Eltern. Weil in der Medienprävention ist der größte Effekt, den wir erreichen können, dass Kinder und Erwachsene eben gar keine riskante Mediennutzung entwickeln oder eine krankhafte Mediennutzung, dass beide gut informiert sind und beide eben gut damit umgehen können. Und der größte Schutzfaktor, den man nicht zu wenig nennen kann, ist, wenn zu Hause gemeinsam gesprochen wird und gemeinsam Dinge unternommen werden. Das heißt, die Kommunikation und auch die gemeinschaftlichen Aktivitäten. Und jetzt haben vielleicht manche Eltern die Idee, mein Kind ist 13, mitten in der Pubertät, es fängt an, es hat auch keine Lust mehr, was mit mir zu machen. Es gibt Studien, die zeigen auch bei Jugendlichen, ich glaube, circa 44%, ich mag gar keine falsche Zahl sagen, also um den Dreh rum, unternehmen regelmäßig in diesem Alter gemeinsam etwas mit der Familie. Natürlich kommt erstmal der Spruch, oh, ist der langweilig, aber wenn man danach fragt, war es unbedingt schlimm, kommt meistens nein.
Und ich hatte mal, also ich persönlich habe jetzt keine Studien für euch gewälzt, ich habe aber mal von einer gehört und die habe ich immer in meiner Erziehung beherzigt. Es gab wohl mal ein Experiment und letztlich ist ja die Mediennutzung auch nichts anderes oder kann zumindest zur Abhängigkeit führen wie bei einer Droge. Und da gab es ein Experiment mit Ratten und man hatte den Drogen ins Wasser gemischt, den aber auch immer normales Wasser angeboten. Die haben natürlich das Drogenwasser genommen. Und dann kam ein Experte, der sich mit Jugendlichen beschäftigt und schaut sich den Käfig an und sagte, ja, ihr habt aber ein entscheidendes Detail vergessen. Ihr habt denen ja gar kein Spielzeug reingelegt. Und dann haben die denen einen riesen Parcours gebaut, so richtig toll, so einen richtigen Abenteuerspielplatz für Ratten. Und die sind wieder viel mehr an das normale Wasser gegangen. Und da glaube ich auch fest dran. Das war immer so dieses, man kann den Kindern das ruhig zutrauen, dass sie das können, aber bietet ihnen im echten Leben ein paar Abenteuer an. Und es muss nichts mit Geld zu tun haben. Ich meine jetzt nicht die Afrika-Reise, ne? Ich meine jetzt wirklich rausgehen, Dinge erleben, zusammen Tipis bauen und was nicht alles. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und den Hobbys auch folgen.
Entdeckendes Lernen ist immer noch ein ganz großes Konzept bei Kindern. Würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster legen und zu sagen, ob es das in der Zielgruppe noch ist, aber zumindest bei kleineren auf jeden Fall. Also wirklich Dinge auch anfassen und Dinge zu schaffen. Also weil worüber reden die Kinder? Das, was sie, also nicht darüber, was sie am Wochenende geguckt haben, sondern wenn sie wirklich was Cooles erlebt haben, irgendwas, was sie so nicht erwartet haben.
Die Kleineren, ja. Aber die Größeren reden leider sehr viel darüber, was sie am Wochenende geguckt haben und über Topmodels und was in den letzten Trash-TV-Sendungen lief. Und das nervt mich auch, weil die sich dadurch natürlich gegenseitig auch infizieren.
Ja, das stimmt. Wie habt ihr die unterschiedlichen Zielgruppen, Eltern und Jugendliche in der App berücksichtigen können?
Frage in der Entwicklung, wie können wir beide Zielgruppen gut abbilden? Unser Programm ist so folgendermaßen aufgebaut. Es ist ja ein Programm, was sich an beide richtet, aber es gibt es mal so vorgestellt, es gibt eine App-Version für Jugendliche und eine App-Version für Erwachsene. Unser Programm dauert 21 Tage, also es ist auch ein bewusster Gegensatz zu der Schnelllebigkeit wie TikTok. Ist natürlich eine längere Zeit, aber wir möchten auch mit diesen 21 Tagen zeigen, 21 Tage sich bewusst werden, einfach mal mit diesem Thema. Es ist ein Riesenthema. Und wie gesagt, wir haben die Version für Jugendliche und bei der Version Jugendlichen war unheimlich wichtig, wir können ihnen nicht nur Text zeigen. Da würden sie sehr, sehr schnell abschalten, finden das total doof. Deshalb haben wir den Ansatz, man sieht es ja auch im Trailer der App, wir haben 4 Guides, wie wir sie nennen, gewinnen können. Und die Jugendlichen wählen an Tag 1 ihren persönlichen Guide. Dieser Guide wird die Jugendlichen begleiten, das heißt, es ist eine personalisierte Begleitung und dieser Guide wird jeden Tag eine Videobotschaft senden. Also die Guides gehen 21 Tage ins Offland. So keine Sorge, die Kinder müssen nicht 21 Tage off gehen. Die Guides gehen aber wirklich, machen das Experiment, sie sind 21 Tage mal offline und berichten einfach über ihre Erfahrungen. Und wir haben frei so aufgebaut, das soll ja auch ein bisschen Spaß machen und man möchte sie auch binden, dass die Kinder dabei bleiben. Das heißt, jeden Tag gibt es eine kleine Challenge. Und es sind Challenges, die sich wirklich darauf beziehen, die wissenschaftlich überprüft sind, damit Kinder und Jugendliche möglichst keine riskante Mediennutzung entwickeln. Das klingt jetzt ziemlich trocken. Wir haben es so rübergebracht, dass es gut funktioniert. Eltern wiederum haben ihr eigenes Programm und dort konnten wir Dr. Eckart von Hirschhausen gewinnen, der persönliche Guide der Eltern ist. Das heißt, Eckart von Hirschhausen begleitet die Eltern punktuell und thematisch gesehen machen Kinder und Eltern fast immer genau dasselbe. Wir vermitteln nur die Botschaften anders. Ich mache mal zum Beispiel ein Beispiel, da wird es klarer. An einem Tag ist die Aufgabe zum Beispiel, dass die Medien nachts auf einem Parkplatz liegen sollen. Den Kindern wird es natürlich in einem Video erklärt, warum es total verrückt ist. Sie erklären dann zum Beispiel, ja, das ist die Wissenschaft, aber es macht eigentlich niemand. Wir alle wissen, es tut uns allen gut, aber Erwachsene machen es genauso wenig wie wir. Und die Idee ist auch, dass die Kinder ihre Eltern motivieren, es zu tun. Und die Eltern erklären mir natürlich auch nochmal anders, welche Effekte es hat, weil Eltern brauchen nochmal andere Informationen dazu. Und dann ist die Aufgabe wirklich für alle, versucht man, eure Geräte rauszulegen. Jetzt denken manche, das mache ich ja sowieso schon. Aber wir sind wirklich ein Präventionsprogramm, was sich an alle richtet. Und es gibt Aufgaben, die sind für manche unheimlich einfach, aber dann ist die Botschaft, ihr macht es genau richtig. Und für manche ist diese Aufgabe wirklich ein richtiger Brecher. Also die ist wirklich total schwer, das merke ich selbst in der Beratung. Und Frei möchte einfach genau die Ideen geben und auch Eltern zum Nachdenken bewegen, zu sagen, okay, warum kann es denn gut sein oder auf welche Vorteile hat es denn, wenn wir mal die Geräte weglegen? Wir alle wissen es eigentlich schon insgeheim, wir schlafen besser, die Einschlafzeit verkürzt sich. Und da ist auch wieder die Frage an die eigene Haltung, die eigene Rolle, die wir auch an Frei immer wieder sagen, hey, Eltern fasst uns, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Nutzt ihr auch das Smartphone direkt vorm Schlafengehen? Weil wenn ihr es selbst nutzt, könnt ihr euren Kindern nicht sagen, eine Stunde vorher rauslegen, weil ab einem gewissen Alter werden die Kinder schon hinterfragen. Und deshalb ist die Idee, auch an die Eltern die Vorbildfunktion. Und was gut funktioniert in der App, die Kinder wissen sehr schnell, okay, es gibt ein Programm, auch eine Version für Eltern. Und die Eltern sehen nicht, was die Kinder machen. Und die Kinder sehen nicht, was die Eltern machen. Es war bewusst so. Wir möchten, wenn es euch interessiert, redet bitte miteinander.
Ja, sehr gut.
Und, und die Idee ist eben einfach auch, wir sagen sehr schnell, es gibt auch ab und zu mal Fragebögen. Natürlich gibt es eine Analyse, wo stehe ich überhaupt in meiner eigenen Mediennutzung. Wenn ich es ehrlich ausfülle, bekomme ich auch ein ehrliches Feedback. Aber dieses Ergebnis sieht jeder Nutzer, jede Nutzerin wirklich selbst, nur sie selbst. Das heißt, die Kinder sehen ihr Ergebnis, es verschwindet danach. Und wir geben auch die Botschaft, eure Eltern machen diesen Test auch, und zwar für sich selbst. Und da sagen die Eltern, okay, es ist ja mal cool, wenn auch Erwachsene sagen, hey, die Erwachsenen haben selbst ein Problem, nicht nur wir. Und es kommt unheimlich gut an, wenn eben auch die Eltern mit involviert werden, wo wir wirklich sagen, hey, auch es ist nicht nur euer Thema, weil die Kinder kennen es oft, ihr müsst Alkoholprävention machen, Cannabisprävention, aber zu sagen, hey, das ist auch ein Thema und das kommt bei den Kindern ganz gut an, dass sie sagen, okay, es ist ja auch für Erwachsene.
Das ist richtig cool.
Total cool, weil man ja gemeinsam lernt quasi, ne? Also auch die Erwachsenen nochmal neu lernen und man so auf einer Ebene steht und nicht die Erwachsenen sagen, was jetzt zu tun ist, sondern man quasi gleich startet in den Prozess irgendwie auf gleicher Ebene und gleich weitergeht. Finde ich total super.
Ich bin erzieherisch ein großer Fan von Augenhöhe und da habe ich tatsächlich mit meiner Tochter auch solche Gespräche, wie wenn ich mir im Urlaub ein Glas Wein bestelle, dann darf sie eine Cola. Das ist für uns der Deal. Und wenn ich mein Kind keine Cola geben will, kann ich eben auch keinen Wein trinken. Punkt. Wir haben immer gesagt, das ist genau gleich schlecht für uns. Deswegen ist es nur fair, wenn wir das so behandeln beide und nicht ich mache, wie ich will und du musst machen, was ich dir sage. So, wir reden dann drüber.
Wir sind so eine Familie von Klugscheißern. Also mein Mann und ich können beide richtig gut klugscheißern. Ich weiß gar nicht, von wem unsere Kinder das haben.
Keine Ahnung.
So, ist mir auch ein Wunder. Und dafür geht das schon ganz gut. Also ich habe meinen Kindern oft gesagt, dass sie mir sagen sollen, so wenn ich dann abends am Essen mal wieder das Handy habe oder so, dass das nicht okay ist. Also meckere ich über einen Papa vielleicht, der das oft macht. Und dann selbst, wenn ich es mache, dann kriege ich von meiner Tochter auch ein Mama, Handy aus. Und dann denke ich, ja, stimmt. So. Wir kontrollieren uns da, glaube ich, ganz gut gegenseitig selbst über so eine Aufziehvariante. Voll super. Und wie du sagst, am Ende sind es manche Dinge, die ganz leicht gehen, wo man denkt, ach super, guck mal, da sind wir schon richtig gut. Ja, das klappt schon super. Und andere sind schwer. Ich glaube, wenn alle Challenges schwer wären, dann hätte man vielleicht auch keine Lust mehr weiterzumachen.
Genau. Und wir verstehen eben auch die Aufgabe, also Frei, das Programm merkt jetzt wirklich nicht, was habe ich durchgeführt und was nicht. Wir verstehen es einfach als wie beim Kochen, als Rezept. Wir geben Zutatenvorschläge und die Nutzerinnen und Nutzer schauen, was für sie passt und was nicht für sie passt. Weil es gibt ja auch, dass ein Programm ist, was an die ganze Familie sich richtet, auch natürlich 4 Challenges, die Familie gemeinsam unternehmen soll. Zum Beispiel, Familie soll eine gemeinsame Aktion planen. Das fällt manchen total einfach, für manche ist es echt schwierig. Und da ist nämlich auch, was ihr vorhin gesagt habt, die Idee auch dahinter, wir geben konkret Vorschläge mit Low Budget.
Ja.
Weil natürlich, wenn Kinder die Idee haben, heißt es natürlich Freizeitpark.
Ja, ja.
Ist natürlich echt ein richtiger Batzen Geld, aber auch es sind oft die kleinen Sachen. Und da gibt es einfach auch bei freien Auswahl an Impulsen, wenn es Familien einfach schwerer fällt. Und was wir eben auch uns wichtig war, wir gehen eben aus dem systemischen Bereich, geben ja auch Eltern ein paar Gesprächsbausteine, wie sie unangenehme Themen eher nochmal neutral ansprechen können. Weil wir kennen das selbst, ist irgendein Thema schon konfliktbehaftet und ich versuche es irgendwie anzusprechen, kann es völlig eskalieren. Und da haben wir auch gedacht, okay, auch aus der Beratung, manchmal sind es einfach so kleine Formulierungen, die die Schärfen rausnehmen, die es, wie ihr gesagt habt, auf Augenhöhe sich betrachten. Also auch ein kleiner Exkurs dazu, die 2i bei frei sind kein Rechtschreibfehler. Im Logo ist auch die 2i's ein bisschen abgesetzt. So die 2i soll stellvertretend für unsere Zielgruppen sein, Erwachsene und Jugendliche. Und ihr seht auch die i-Punkte, es sind auf Augenhöhe.
Ja, cool.
Dass man genau sagt, es ist ein Thema, was auf Augenhöhe betrachtet werden soll.
Ja, cool. Schön, ja. Das ist aber ich bin ja Mediengestalterin, deswegen ist das eine sehr schöne Markenentwicklung. Gefällt mir.
Habt ihr zwischendrin Dinge, die die Jugendlichen motivieren, dabei zu bleiben? Weil 21 Tage, wir haben es schon angesprochen, so die Jugendlichen haben heute eher eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Also was ist der Trick und Kniff, den ihr anwendet, dass die wirklich 21 Tage dabei bleiben?
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt und das ist auch, was uns immer noch anspornt und wo wir sagen, frei ist nie fertig entwickelt. Es wird immer wieder neue Bausteine geben, weil wir die Zielgruppe immer wieder fragen. Wir hatten nach der ersten Entwicklung schon mal einen Prototyp mit in Entwicklung und da haben wir festgestellt, Jugendliche brauchen noch mehr Motivation und der Wunsch bei den Jugendlichen war dann, also die Videos der Guides sind schon super, aber wir würden gerne die Guides noch ein bisschen mehr kennenlernen. Wir brauchen dann noch ein bisschen mehr Material. Dann haben wir mit den Guides Audiobotschaften gedreht. Das heißt, die Guides geben nochmal persönliche Eindrücke, wie es ihnen ging und was sie alles erlebt hatten. Und allein durch diesen kleinen Mechanismus, dass ab und zu mal noch eine Sprachnachricht kommt, haben wir es geschafft, im Rahmen der Studie, dass knapp 45%, also 46% der Jugendlichen die App bis zum Ende durchführen. Und das ist für ein freiwilliges Programm von 3 Wochen echt gut. Und natürlich ziehen wir, was natürlich auch zieht, wenn Schulklassen teilnehmen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, an einem Schulklassenwettbewerb teilzunehmen. Und dieser Community-Ansatz, wir als Schulklasse nehmen an einem Wettbewerb teil, versuchen andere zu übertrumpfen, das zieht natürlich unheimlich gut nochmal in der Schulklasse. Und es sind so diese Möglichkeiten, diese Ideen, weshalb Jugendliche bis zum Ende dabei bleiben. So, keine Sorge, wir sind jetzt keine Industrie mit Dark Patterns, die sagen, so Games sind ja eben der Fall, wenn ich mal 2-3 Tage nicht im Spiel bin, werde ich ja maximal bestraft bei manchen Spielen. So, bei frei ist es genau nicht der Fall. Also, frei passt sich dem Leben der Familien an. Wir kennen es selbst, es gibt mal einen stressigen Tag, da komme ich nicht dazu, das Programm zu machen. Also, ich kann problemlos die Tage nachholen. Also, das ist so konzipiert, dass ich sagen kann, okay, ich hole die Tage einfach nach. Nur vorarbeiten geht nicht. Das heißt,
ich habe heute mehr Zeit als am Wochenende. Nee, das wäre
genau
blöd.
Ich wäre auch so ein Streber.
Du wärst der Streber, aber ich wollte jetzt gerade zu bedenken geben, dass es sicherlich nicht an den Kids scheitert, sondern oft auch an den Eltern, was die Durchhaltevermögen angeht. Also ich sehe da so ein paar, also jetzt ist es natürlich wieder so ein Vorteil, aber ich sehe da so ein paar Papas, ne, die das eben halt von der Mama so aufgedrückt gekriegt haben, mach jetzt mal mit und dann so, ach ja, irgendwann mache ich mal wieder weiter so. Also bestimmt gibt es da ganz, ganz genauso viele Frauen, aber in meinem Umfeld wären das jetzt ein paar Papas, die mir da einfallen. Ja, also komplett. Ich glaube, da geht es den Menschen wie den Leuten.
Ja genau, also wir haben es auch so konzipiert, die 3 Wochen sind jetzt auch kein Zufall und wir haben so Wochenziele. Woche 1, Woche 2, Woche 3, weil es gibt auch viele Familien, da ist es ziemlich turbulent. Der Alltag ist echt hektisch und da ist viel zu tun. Und selbst wenn Personen nach 3-4 Tagen sagen, hey, es ist mir zu too much und ich steige aus, ist es besser, als gar nicht zu starten. Also jeden Tag, den ich irgendeinen Impuls setze und wie gesagt, ich kann es ja immer wieder später auch machen. Also die Botschaft ist eher mal was auszuprobieren, als es gleich sein zu lassen.
Jetzt hatten wir es gerade schon angesprochen. Ich hatte gesehen, dass ihr speziell qualifizierte TrainerInnen anbietet für Schulworkshops. Da hattest du schon gesagt, das Ziel ist quasi, dass wirklich so ein kompetitiver Ansatz, dass dann auch alle nochmal mitmachen. Habt ihr da schon erste Erfahrungen? Wie funktioniert das? Wie läuft das?
Genau, also nachdem die Studie jetzt fertig war, die Ergebnisse gut waren, steht für uns 2026 jetzt die Verbreitung in Deutschland an oberste Priorität. Wir konnten jetzt die Schöpflin-Stiftung und die Beisheim-Stiftung als gleichberechtigte Partner gewinnen, was natürlich bedeutet für alle, die App, die jetzt im Februar auch noch in die App-Stores kommt, statt als nur als Web-App auf der Website, also so ein kleiner Teaser, ist für alle, steht allen Personen in Deutschland zur Verfügung, und zwar kostenlos. Das heißt, wir sind ja nicht kommerziell, wir möchten jetzt nicht irgendwie da Geld rausschlagen, wir sind gemeinnützig, wir sind jetzt keine Anbieter, die da irgendwie Geld rausschlagen, ganz im Gegenteil. Und die Idee jetzt 2026, wir werden Fachkräfte schulen bundesweit und die Fachkräfte gehen an Schulen. Zum einen möchten wir eben auch damit signalisieren, frei steht für Qualität, wir befähigen Fachkräfte, unser Programm umzusetzen und der Vorteil im Setting Schule. Das heißt, wenn eine Schulklasse an frei teilnimmt, kennen Kinder schon eine konkrete Person, wenn es Fragen gibt, an die ich mich wenden kann. Zum Beispiel, wenn Personen feststellen im Programm, meine Mediennutzung ist vielleicht jetzt wie bei einer Ampel im gelben Bereich. Und da vorne ist jetzt vielleicht eine Schulsozialarbeiterin oder Schulsozialarbeiter, an denen kann ich mich wenden, wenn es irgendwie kriselt. Ist natürlich unheimlich wichtig, schon mal ein Bein im System zu haben. Oder wenn eine Person von der Beratungsstelle das Ganze durchführt. Oder eine Beratungslehrkraft. Das heißt, wir schulen die Fachkräfte, dass sie einfach wissen, wie setzen sie frei im Setting Schule um. Die Fachkräfte bekommen von uns Präsentationen, wie sie das Thema gut ansetzen können. Und dann können die Fachkräfte eben auch mit der Klasse an einem Klassenwettbewerb teilnehmen. Der Vorteil ist eben auch für Eltern, wenn es Fragen gibt, gibt es eine direkte Ansprechperson vor Ort oder in der Schule oder im Landkreis oder in der Kommune, wo das umgesetzt wird. Die App an sich, die Intervention, ist für alle, die in der Schule teilnehmen oder auch außerhalb der Schule, exakt dasselbe. Das heißt, das Add-on in der Schule ist einfach, Schülerinnen und Schüler bekommen nochmal vertiefendere Informationen. Sie gehen nochmal mehr ins Thema rein, zum Thema Dark Patterns oder regionale Freitagaktivitäten. Da wird man nochmal interaktiver drauf schauen, aber die Intervention, die jetzt auch mit der Studie begleitet wurde, ist für alle exakt dasselbe.
Bedeutet das, dass ich theoretisch die App als Mutter schon benutzen kann, wenn ich noch kleine Kinder habe, präventiv schon mal und für mich selbst und so weiter? Also ohne Kind?
Genau.
Cool.
Ja.
Also ich könnte es auch meiner Mama geben, dass meine Oma auch mal ein bisschen was lernt. So.
Genau, also die App, wie gesagt, der Teaser ist, wir haben jetzt zuerst die Web-App gestartet. Das Programm ist ja abrufbar über frei.de und jetzt ab Februar ist die App auch, das war der nächste Schritt, der uns gesagt wurde, auch in der Entwicklung, hey, wir gehen Schritt für Schritt. Und jetzt ist im Februar steht eben frei auch als native App in allen App-Stores zur Verfügung.
Großartig.
Und, das hatte ich gelesen und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ihr sammelt keine Daten. Also man muss sich nicht anmelden mit Klarnamen und Adresse und Geburtsdatum, sondern man gibt sich selbst einen Namen und es ist keine Datenkrake. Also ihr wollt keinerlei Informationen von den Nutzern, sondern ganz im Gegenteil, ihr wollt ein Angebot geben.
Genau, wir sind eben nicht kommerzielle Anbieter, da wir auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also das Programm geht ja an Kinder und Jugendliche. Wir sind im Setting Schule. Und es wäre fatal einfach auch, dass wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten die E-Mail-Adresse von allen haben. Also deswegen, es klingt jetzt erstmal, es ist gut, dass wir darüber reden. Wir haben auch festgestellt, es verwirrt viele Kinder im Workshop. Ja, wie? Ich muss nur einen Benutzernamen eingeben und ein Passwort überlegen. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich den Benutzernamen und Vergessungspasswort, dann wird's eng. Da muss ich einfach nochmal neu starten. Also, aber es irritiert, weil es gibt wenig Plattformen, die eben keine E-Mail-Adresse wollen oder keine Telefonnummer. Also es gibt's echt noch selten, aber unser Ansatz ist wirklich, es soll niederschwellig sein und für was wollen wir jetzt Daten sammeln? Es hat überhaupt keinen Mehrwert.
Und ganz im Gegenteil, es hat wieder es bietet wieder die Gefahr, dass Daten irgendwo gespeichert sind, die dann irgendwie wieder gehackt werden können und so.
Abgesehen davon ist das auch ein gutes Learning, weil man darüber auch mal mit seinen Kindern reden kann, dass man eben bei vielen Dingen seine Daten angibt und warum, wofür und so weiter. Also das eigentlich schließt sich da ja nur der Kreis, wenn ihr das so gut macht, wie ihr es macht.
Also auch wie gesagt, auch die Rechenzentren von der Web-App sitzen auch in Deutschland. Also das haben wir auch darauf geachtet, dass sie nicht irgendwo in den USA sitzen. Also auch da war uns ganz wichtig. Und selbst, wenn du sagst, hacken, also das ist alles anonymisiert und pseudonymisiert. Also man kann keine Rückschlüsse ziehen. Also das ist der große Vorteil, wo wir sagen, was eben auch im Setting Schule unheimlich wichtig ist, weil sonst hätten wir auch je nachdem ein Problem, wenn wir im Setting Schule uns ansetzen.
Jetzt habt ihr neben der App und den Workshops auch noch den YouTube-Kanal, habe ich gesehen. Wie steht der zur App? Soll das ergänzen, in die Tiefe gehen oder ist das komplett unabhängig von dem, was in der App passiert?
Unser nächster Schritt war, wie du sagst, der YouTube-Kanal. Und der YouTube-Kanal ist eine dauerhafte, niederschwellige Ergänzung zur Frei-App. Das bedeutet, bei einem YouTube-Kanal geht es darum, unsere Guides, die die Personen schon alle durch Frei kennen, schlagen die Brücke zwischen den Generationen. Das heißt, die Guides erklären die digitale Lebenswelten uns Eltern. Zum Beispiel, es geht um Themen, was ist Roblox überhaupt? Was ist Twitch? Das heißt, jeden ersten Freitag im Monat gibt es ein neues Themenvideo und die Zielgruppe ist wirklich Erwachsene. Das heißt, die sind noch ein bisschen länger, die gehen teilweise 6 bis 8 Minuten und wir erklären Eltern, die sind immer gleich aufgebaut, wir erklären Eltern, warum reden wir überhaupt über dieses Thema? Warum ist es bei Jugendlichen unheimlich im Trend? Warum machen es ganz viele Kinder und Jugendliche? Und der Abschluss ist natürlich wieder, es gibt Handlungsempfehlungen. Wenn euer Kind Twitch nutzt oder Discord nutzt, solltet ihr Folgendes mit eurem Kind beachten. Und es ist eben, wir verstehen den TikTok-Kanal wirklich als Ergänzung, weil die App frei endet nach 21 Tagen. Und dann Eltern sagen, jetzt seid ihr wieder alleine, haben wir gesagt, das ist nicht die Idee dahinter, sondern wir bieten euch über YouTube einfach die Möglichkeit, nochmal weiter euch zu informieren. Oder wenn Eltern sagen, ich habe gar keine Zeit für ein Programm durchzuführen mit 21 Tagen, ich möchte mich zielgerichtet informieren. Ist natürlich auch der YouTube-Kanal eine super Plattform zu sagen, oh okay, mein Kind spielt gerade Roblox. Alle Kinder reden darüber, was ist es denn überhaupt? Manche Eltern möchten nicht mit ihrem Kind darüber reden und dadurch gibt es die Möglichkeit, dass eben hier die Informationen alle kommen. Und was wir eben jetzt ein neues Experiment gewagt haben, das ist ganz frisch, ist zum Beispiel auch, dass wir seit Januar auch einen TikTok-Kanal haben für frei. Das klingt jetzt paradox. Unsere Guides erklären auf TikTok, werden jetzt versuchen, Offline-Aktivitäten zu bewerben. Das heißt, wir nehmen die Plattform TikTok, wo viele Jugendliche schon unterwegs sind. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, die Botschaft von frei ist nicht installiert durch TikTok. Also ganz im Gegenteil. Wir möchten die Leute, die Kinder sind dort und Erwachsene und die Idee ist, dass die Guides geben jetzt es gibt 3 bis 4 Videos pro Woche und die Guides geben Ideen für Dinge, die offline durchgeführt werden können. Zum Beispiel unser Guide Melina vertritt das Landleben und sagt, hey, das Landleben muss nicht langweilig sein. Ich gebe euch mal Tipps, was ihr machen könnt auf dem Land. Ein Guide zum Beispiel, unser Guide Dennis zum Beispiel, wagt es, in der U-Bahn Personen anzusprechen, die keine Kopfhörer aufhaben. Und versucht, ins Gespräch zu kommen, also so Ideen zu geben, einfach mal andere Aktivitäten zu machen, genau dieses Muster zu durchbrechen. Ich muss nicht stundenlang in TikTok sein, versuch mal was anderes, weil ich merke es in der Beratung, wenn es um Ideen geht, was anderes zu entwickeln, kommt zuerst die Frage, und was soll ich bitteschön machen? Und da ist einfach die Idee, wir geben bei frei erst Ideen, wir konnten auch zeigen im Programm, dass 44% der Jugendlichen nach frei sagen, sie möchten etwas verändern im Verhalten. Und das ist auch die Idee mit TikTok, also die Videos gibt es auch in der App später, also niemand muss das TikTok runterladen deswegen, aber die Idee ist einfach auch, wenn Jugendliche sagen, ich kann mir vorstellen, etwas zu verändern, braucht es weiteren Content, weil zu zeigen, wir geben einfach mal Ideen und da kommt jetzt im Laufe des Jahres echt viel Content zusammen mit vielen, vielen Ideen. Ich bin mir sicher, irgendetwas passt garantiert für Kinder und Jugendliche oder auch für uns Erwachsene sogar vielleicht, weil ich finde mir auch eine Idee total verrückt und sagen, hey, das könnte ich auch mal ausprobieren. So gestern zum Beispiel hat unser Guide Diana Personen auf der Straße Komplimente gemacht.
Cool. Gute Idee.
Also wir spielen damit, also wir wollen jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt ein Bild malen, weil das sagen viele, finde ich jetzt doof in dem Alter, aber es sind manchmal Ideen, wo wir sagen, wir probieren es einfach. Es ist ein Experiment auch für uns zu sagen, was können wir alles bewegen?
Und es sind so tolle Sachen. Also zu dem ersten, einfach fremde Leute ansprechen, hatte ich gerade letztens eine Studie in einem Podcast, die sie zitiert haben, dass uns das totales Glücksgefühl gibt. Also einfach so ein Gespräch quasi mit Fremden im Supermarkt, in der U-Bahn, wo auch immer, das gibt uns so eine richtig gute Tages-Happiness quasi. Also so, dass unser Wohlbefinden steigert das und so. Und dieses Komplimente machen auch. Ja, also es führt halt einfach, ich finde immer zu so einem Schmetterlingseffekt. Also man steht da, macht jemandem ein Kompliment, der lächelt und gibt dem Nächsten ein Kompliment und dann trägt sich das so weiter.
Das Glücksprinzip, ja? Der Film beruht doch auf einer ganz ähnlichen Idee.
Ich bin aufgewachsen mit dem Spruch, Freundlichkeit kostet nichts. Und ich gebe den meinen Kindern weiter und finde heute mehr denn je, dass das vielen anderen nicht so geht. Also wenn ich da jemanden im Supermarkt, wenn ich Hallo und Tschüss sage und dann schon höre, ach, sie sind die Erste heute, die mich begrüßt und denke so, mein Gott, wie furchtbar, so mittags um 12, finde ich das schon echt traurig, wie selbstbezogen wir so durch die Welt laufen. So, und ich finde, es ist einfach, ja, es ist einfach ein öffentlicher Raum, der allen zusteht und in dem alle sein dürfen. Ja, total schön. Also wie viel wissenschaftliche Erkenntnisse ja auch in diesen kleinen Aktionen quasi stecken, bewusst oder unbewusst. Aber ja, wir hatten das vorhin schon kurz. Also es geht ja in der App eher um die Zeit der Mediennutzung und nicht so sehr um die kritischen Themen und die kritischen Inhalte. Und da ist ja eigentlich jetzt der YouTube-Kanal und dann auch die anderen Dinge nochmal eine gute Ergänzung quasi. Also wie gehe ich auch kritisch mit Medien um? Nicht nur, wie lange nutze ich sie, sondern was beachte ich auch? Also Roblox zum Beispiel kannte ich auch nicht, haben mir meine Schüler erzählt, dass das so total gefährlich ist für kleine Kinder und haben sie mich alle aufgeschlaut. Also es kannte jeder außer mir. Ich fühle mich damit ziemlich dumm, ehrlich gesagt.
Ich kenne aber sogar Kinder, weil die sind ja noch klein, also unter 10, die so Angst bekommen haben bei Roblox, dass sie von alleine aufgehört haben, das zu spielen. Eben weil auch die Spiele, die es bei Roblox gibt, teilweise auch nicht altersreglementiert sind. Und dann läuft eben ein Dino hinter dir her und dein Puls erhöht sich total und sowas alles. Das muss man auch also sagen.
Ja, ich kannte nicht mal das Spiel. Und ich glaube, das ist, also jetzt sind meine Kinder noch kleiner, aber ich glaube, das ist ja auch oft so ein Punkt, dass die Erwachsenen gar nicht wissen, was die Kinder da so eigentlich den ganzen Tag tun. Umso schöner und ganzheitlicher ihr da jetzt ja auch mit dem YouTube-Kanal rangeht, um dann ja auch wirklich das Thema kritische Mediennutzung quasi betrachtet. Das ist bestimmt auch ein großer Teil in der Beratung, oder?
Ja, also viele Eltern wissen teilweise nicht, was ihre Kinder machen oder eben nur anteilmäßig. Und da geht es auch schon, Eltern zu informieren darüber. Aber auch in der Frei-App haben wir auch einzelne Teile eingebaut. Also auch schon zur kritischen Nutzung, weil es geht nicht nur um die Zeit, weil die Zeit ist ein Faktor. Weil wir werden auch bei Frei schauen wir uns auch an, was können denn die Folgen der Mediennutzung sein. Also eine Challenge zum Beispiel ist eben auch, dass Eltern, aber auch Jugendliche die Warnzeichen kennenlernen. Dass eben auch mal feststeht, wann stelle ich wirklich fest, wann es eine riskante Mediennutzung gibt. Das heißt also, bei Frei nehmen wir die Zeit als einen Faktor, aber bauen noch viele andere Teile auch in der App mit ein. Zum Beispiel auch bei für Eltern, also ein Teaser noch, den ich gerne nennen kann, ist, höchstwahrscheinlich wird jedes Kind, das im Netz unterwegs ist, irgendwelche Personen kennenlernen. Das heißt, in Games, auf Instagram, TikTok, Snapchat oder wo sie unterwegs sind. Und wir geben auch Eltern dann eben einen Tipp, wenn ihr Kind mit anderen Personen in Kontakt ist, wie sie einfach auch ihr Kind schützen können, was sie beachten sollen. Weil es geht wirklich auch darum, bei Frei nicht nur zu sagen, wie schlimm die Welt ist, es geht immer konkret um Handlungsempfehlungen, weil nur zu sagen, was alles schlimm ist, da kommen wir nicht weit. Das hilft Eltern dann nicht weiter, weil es geht ja darum zu sagen, ich will ja als Papa oder Mama wissen, und was kann ich denn jetzt machen, wenn mein Kind überhaupt jemanden kennenlernt?
Ja, und wie kann ich es schützen? Und dann sind wir wieder eigentlich auf Augenhöhe. Eigentlich brauche ich dann eine Kommunikation auf Augenhöhe. Aber als Elternteil will ich mein Kind ja schützen und denke, oh mein Gott, du weißt gar nicht, was da passieren kann. So, und das Kind sagt, ja, natürlich, Mama, Papa, jetzt stell dich nicht so an. Ich weiß natürlich, was ich tue. Das ist dann ja auch immer so eine schon direkt intrinsisch konfliktbehaftete Situation. Ich erinnere mich an meine eigene Pubertät ziemlich gut.
Und ein Teil der Wahrheit oder beziehungsweise ein Teil meiner Wahrheit, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Helene, ist, dass wir ja auch schon Internetnutzung als junge Menschen betrieben haben. Und da waren definitiv da Dinge dabei, die ich für mein Kind nicht haben will, die mir passiert sind oder die ich auch selbst gemacht habe. Also es muss halt dringend eine Reglementierung her und die kann natürlich von zu Hause kommen, könnte dann natürlich auch noch hier und da ein bisschen der Staat mit einlenken, bin ich der Meinung. Also gerade was die Jahreszahlen oder die Altersangaben von Social Media und dergleichen betrifft. Und auch Roblox ist ja in vielen Ländern ab bis 18 oder so verboten, habe ich jetzt gehört, oder bis 16, ne, glaube ich. Ja, aber stimmt. Und umso wichtiger, dass es solche Apps gibt, die wirklich auf wissenschaftlicher Basis funktionieren.
Aber es gibt eben auch oft den Punkt, wie ihr es gerade sagt, gerade am Anfang, wenn die Kinder noch klein sind, begleiten Eltern, in aller Regel sind Eltern sehr interessiert und begleiten, aber genau ab dem Punkt 5., 6. Klasse kommt der Punkt, wo es oft kippt, wo Eltern das Gefühl haben, jetzt kann ja mein Kind alles alleine machen. Oder ich nenne es mal die Medienerziehung oder die Begleitung lässt so ein bisschen nach. Und das ist einfach auch die Botschaft, auch wenn die Kinder 14 sind, 13, 14, 15, das merke ich in der Beratung jeden Nachmittag. Viele Kinder können noch gar nicht alleine den ganzen Versuchen des Internets widerstehen. Und das ist vollkommen normal, weil die Botschaft ist ganz klar, es sind Kinder und Kinder oder auch Jugendliche, sie können noch gar nicht die Entscheidung teilweise treffen, weil die ganzen Verfügungsstrategien, die im Netz lauern, sind verlockend. Und es fällt uns sogar zu schwer. diesen ganzen, die Willensstärke zu zeigen, nennt sie auch kognitive Kontrolle. Und die Botschaft ist aber jetzt auch, die ich gerne heute noch mitgeben möchte, allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Die Willensstärke, die kognitive Kontrolle ist von jeder Person zu Person komplett unterschiedlich. Und es gibt Personen, die können ziemlich gut damit umgehen. Und es gibt Personen, denen fällt es verdammt schwer, das Handy wegzulegen oder aus dem Internet rauszugehen. Und diese kognitive Kontrolle, unsere Willensstärke, die können wir trainieren. Die ist wie ein Muskel, vergleiche ich die gerne. Und einen Muskel kann ich auch im Fitnessstudio trainieren. Und so ist auch die App frei aufgebaut. Wir möchten die Willensstärke einfach so langsam aufbauen, zu sagen, ich weiß, wie die ganzen Funktionen gehen und wie ich mich schützen kann. Weil es auch vielleicht ein bisschen Druck abzubauen bei den Eltern, warum kann mein Kind nicht das Handy weglegen, aber der Nachbar kann das super toll. Es ist vollkommen normal, dass es wirklich Unterschiede bei den Kindern gibt.
Und ich finde, es gibt ja auch viele Wege, damit umzugehen. Also entweder kann mein Kind das gut oder ich erarbeite mit meinem Kind Dinge, die es braucht. Ja, also braucht man vielleicht die Einstellung, dass dann irgendwann das nicht mehr geht. Das kann man ja, glaube ich, einstellen. Wie lange kann man gewisse Spiele spielen oder so, dass man das halt quasi auch wieder auf Augenhöhe bespricht. Okay, du kannst es nicht allein, dann machen wir das. Wenn du es dann allein kannst, dann nehmen wir es wieder raus. Also, dass man so Hilfestellungen anbietet. Also so im Englischunterricht heißt es immer Scaffolding, also so Gerüste baut, so die das Kind noch braucht und irgendwann braucht es das nicht mehr oder kann man die Gerüste abbauen und dann kann es das Kind ganz alleine. Ist ja auch ein Erfolgserlebnis, die wir ja immer brauchen.
Nee, super, ich stimme dir komplett zu. Und zum anderen ist eben aber auch ganz wichtig, egal welche Apps ich auf das Handy oder die Geräte der Kinder ziehe, der wichtigste Faktor ist das Vertrauen. Dass ein gemeinsames Vertrauen ist, dass die Kinder wissen, okay, egal welchen Mist ich gebaut habe, und die Kinder werden wahrscheinlich Mist bauen. Auch wir Erwachsene fallen oft genug auf irgendwelche dubiosen Sachen rein, dass die Kinder wissen, die erste Ansprechperson sollte eigentlich Mama oder Papa oder ein anderer Erwachsener sein, den sie kennen. Also mit Erwachsenen meine ich eine Person im Umkreis, den sie halt eben kennen. Aber der Alltag zeigt, Kinder sagen oft nichts, weil die größte Sorge, die Kinder haben, ist, wenn ich jetzt was sage, ist die erste Reaktion der Erwachsenen, ich nehme das Handy sofort weg. Und die Angst ist größer als von den Konsequenzen. Und da ist einfach die Botschaft einfach an alle Eltern, es möglichst so durchzuziehen, den Kindern zu sagen, egal was für ein Mist du gebaut hast, red mit mir, das Handy ist meine erste Reaktion ist nicht, ich nehme dir das Handy weg oder das Tablet oder die Konsole.
Ja, und wir finden gemeinsam eine Lösung. Ne? Gerade in Hamburg gibt es ja jetzt diesen großen Prozess von dieser Grooming-Typ, der quasi Kinder dazu gebracht hat, sich selbst umzubringen und so. Ja, gerade das Thema finde ich halt auch ganz, also es hat ja ganz viel mit psychischer Macht zu tun, die genau daraus kommt. So, wenn man das jemandem erzählt, dann werde ich eingesperrt, dann kriege ich Hausarrest, dann ist das Handy weg. Und im Prinzip kann ich meine Kinder ja nur schützen, indem ich ein sicheres Umfeld zu Hause aufbaue und sage, ey, ganz egal, was passiert, glaub mir, ich habe in meiner Jugend eine Menge Mist gebaut. So,
Ich kann da kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil meine Tochter hat ihr erstes Handy bekommen vor, es ist keine 2 Wochen her. Aber wir nennen das nicht ihr Handy, sondern wir nennen das Trainingshandy. Also das ist ein Handy, bei dem mit ihrem Einverständnis immer, jedes Mal, wir mit reingucken dürfen. Aber ich frage jedes Mal neu, darf ich mal gucken, was du geschrieben hast, was in den Gruppen abgeht. Und es kam wirklich direkt zu einem Vorfall, nicht bei ihr, aber in der Schule, wo ich mit ihr drüber gesprochen habe. Also unsere Lehrer hatten uns darauf aufmerksam gemacht, dass in einer Gruppe Kinder bewertet wurden und so weiter. Ganz unangenehm, ganz unschön. Und dann kann ich Gott sei Dank mit meiner Tochter auf Augenhöhe gehen und sagen, wollen wir vielleicht die Gruppen sonst erst noch mal blockieren für dich, dass sowas nicht passieren kann. Und das sind vielleicht auch Anlässe, die Eltern nutzen können, wenn rundrum etwas passiert. Und ich erzähle ja zum Beispiel auch, ich bin ein großer Fan von True Crime Podcasts. Und wenn ich kann und es passt, dann erzähle ich ihr von solchen Fällen, was im Internet, wie passiert es nicht bis ins Detail. Aber damit sie weiß, okay, hier wurde mal ein Kind erpresst, weil es ein Foto und Blödes gemacht hat. Und da wurde dann noch ein bisschen Fotomontage dran gebastelt. Und dann haben die ganzen Schüler das Kind erpresst. Und das führte immer wieder und eins zum anderen. Und es wurden noch mehr Fotos dann ausgetauscht, weil mit der Erpressung geht das ja. Also ich glaube, wir müssen auch wirklich ganz, ganz viel reden einfach. Und uns selber als Erwachsene damit beschäftigen. Deswegen umso wichtiger, dass Frei eben nicht nur diesen einen Part, die Kinder, abhandelt. Das ist echt immer so ein von oben herab draufgestülpt, sondern eben unbedingt die Eltern mitnimmt. Richtig cool.
Da hast du schön den Bogen zurückgeschlagen.
Hab ich das?
Ja, finde ich. Gibt es Fragen, die du uns gerne stellen möchtest, Daniel?
Ich stelle eine Frage gerne. Das haben wir so als Ritual jetzt mit den Guides, wenn wir die Guides treffen oder auch alle, die bei Frei beteiligt sind. Ihr könnt mal selbst nachschauen, wie eure Online-Zeit gestern war. Eure Bildschirmzeit.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo guckt man das nach?
Es kommt auf Arte.
Aber gerade gestern war doch so ein Tag, weißt du? Da war doch wieder so ein Tag gestern. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt will, aber ich mach das. Pass auf. Also heute sind es schon 1:30 Stunden, ne? Am Handy. Ich habe ja auch schon Zeit am Laptop verbracht.
Ich habe tägliche, durchschnittliche Bildschirmzeit der letzten Woche sind 3:03 Stunden. Gestern waren es 3:20 Stunden Bildschirmzeit.
Also da war die Idee einfach auch für uns Erwachsene einfach mal wieder mal reinzuschauen, weil wir unterschätzen uns höchstwahrscheinlich echt oder manche erschrecken auch, wenn sie die Zeit sehen. Und es ist wirklich nur die Freizeitnutzung.
Klar, absolut. Davon bin ich überzeugt.
Ich höre ganz viel Podcasts. Das zählt Gott sei Dank nicht als Bildschirmzeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau das gleiche. Podcasts und auch Hörbücher, die werden mit eingezählt in die Bildschirmzeit. Aber da putze ich in der Zeit. Aber ja, es gilt ja trotzdem. Es gilt ja trotzdem. Es ist ja trotzdem Mediennutzung.
Also ihr merkt, ein spannendes Thema, was man alles machen kann.
Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Daniel. Das war ein sehr, sehr spannendes und sehr informatives Gespräch. Ich bin total bereit. Ich dachte, ich kann noch nicht, weil meine Kinder noch zu jung sind. Aber ich werde mich auf jeden Fall auch selbst challengen.
Nee, danke für euer Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
Und wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, also YouTube-Kanal und alles, was ihr da so habt, also sodass unsere HörerInnen sich da auch gern nochmal tiefer informieren können und natürlich mitmachen.
Danke für diese wichtige Arbeit.
Tschüss.
Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.